Weißt du, du darfst in den Armen des Vaters einfach sein. Ja? Ich habe es heute gedacht, heute seht ihr alle so gut aus. Ja? Die Sonntagsklamotten vielleicht auch nicht, ja? Aber so richtig schick und schön und das ist gut. Aber manchmal denke ich mir, vielleicht guckt, schaut jemand zu und er hat einfach so Schlapper, so Sporthosen, ja? Vielleicht noch Schlafanzug. Und du denkst, wow, darf ich so vor Gott treten? Und heute ist einfach so ein Tag, wo Gott dir zusprechen möchte. Du darfst wirklich heute bei mir einfach sein. Du darfst in meinen Armen einfach sein, ja? So mit dem, was du mitgebracht hast, mit dem, wie du dich gerade fühlst, mit dem, was so in deinen Gedanken gerade ist, ja? Du musst jetzt nicht irgendwie versuchen, vor Gott irgendjemand besonderer, anderer zu sein, als du im Moment bist, ja? Wenn Gott etwas Neues schafft, dann macht er das. Aber heute darfst du einfach bei ihm sein. Hey, ich freue mich, dass ich mit euch ein Wort teilen darf und etwas, was ich auf dem Herzen habe. Und das ist etwas, was ich schon letzte Woche angefangen habe. Ich habe letzte Woche über Abraham gesprochen. Ich habe darüber gesprochen, dass Gott Abraham wirklich so eine Vision geschenkt hat, einen Traum geschenkt hat. Er hat ihm gesagt, hey, ich werde dir ein Land geben, ich werde dir zu einer großen Nation machen, ich werde dir einen Sohn schenken, von dir wird das ein ganzes Volk abstammen, ja. Und so bekommt Abraham von Gott mit 75 dieses Versprechen, diese Verheißung und dann vergehen Jahre und Jahre und Jahre und Jahrzehnte, bis Abraham 100 ist, 100 Jahre alt. Und dann sieht er endlich zumindest diesen einen Teil, dass das Versprechen in Erfüllung geht. Ja? Er empfängt oder er bekommt seinen leiblichen Sohn. Er bekommt Isaak. Und wir haben bemerkt, dass er auch so einen langen Atem brauchte dafür und hin und wieder wirklich ins verzweifelt war und auch zu Gott geschrien hat, Gott, was kannst du mir denn noch geben? Ja, ich bin doch kinderlos. Ja, du versprichst mir, dass ich Nachkommen haben werde, dass ich viele große Nationen also von mir abstammen wird und ich habe nicht mal mit 99, nicht mal einen einzigen leiblichen Sohn, nicht mal ein leibliches Kind, ja, was soll das, ja, und dennoch, Gott hat ihm das immer wieder bestätigt, bis es ihn vielleicht irgendwann auch wirklich genervt hat, weil er sich gedacht hat, wieso tust du das immer wieder, wieso sprichst du immer davon, das ist so schmerzhaft für mich. Und dann einige von euch kennen die Geschichte und dann im Kapitel 22 mit 100 eben, Abraham ist 100, Sarah ist 90 Jahre alt, damals haben die ein bisschen länger gelebt, Abraham hat über 140 Jahre gelebt, aber dennoch, er war schon alt zu dem Zeitpunkt und Sarah war auch schon so weit im Alter fortgeschritten, dass sie in einer natürlichen Weise keine Kinder bekommen konnte und mit 90 bekommt sie noch den Isaak. Und die Freude ist natürlich groß und dann vergehen wieder Jahre und Jahrzehnte, vielleicht 20, 30 Jahre, man weiß nicht genau, nachdem Isaak geboren ist und dann spricht wieder Gott zu Abraham und er sagt etwas, was in mir wirklich immer so dieses Gefühl aufwirft, oh, was soll das jetzt, ja? Er sagt zu Abraham, würdest du bitte deinen einzigen Sohn mir opfern, als Brandopfer? Da müssen wir natürlich auch 4000 Jahre zurückkehren, ja, da war eine ganz andere Kultur, damals hat man auch Tiere geopfert, ja, um auch Gott, um einfach so Vergebung zu empfangen, auch von Gott. Aber sowas gab es beim Gott im Alten Testament nie davor und nie danach. Und ich möchte, dass wir uns diese Geschichte anschauen, weil Gott sagt zu Abraham, gib mir diesen Isaak, den Sohn der Verheißung. gib mir ihn zurück. Wir lesen einfach und bleibt noch bitte, bleibt noch. Wenn du schon jetzt denkst, also die Geschichte, da kann ich gleich aufstehen und gehen damit, ich will nicht mal das hören, aber bleib noch ein bisschen bis zum Ende. Ich hoffe, dass du danach froh bist, dass du geblieben bist. Und da heißt es erstmal im 1. Mose 22 vom Vers 1, einige Zeit später, also wie gesagt, das war 20 bis 30 Jahre lang später, stellte Gott Abraham auf die Probe. Ja? Das wird auch so ganz klar genannt. Und Abraham, rief Gott, hier bin ich, antwortete Abraham. Nimm deinen einzigen Sohn Isaak, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaak als Brandopfer für mich opfern sollst. Also ich weiß es nicht. Gibt es unter uns Menschen, die die Geschichte kennen, schon mal gehört haben? Ja, ich habe die als Kind schon so von der Kinderbibel gehört und dabei nicht einfach gedacht haben, sich daran nicht gestört haben, dabei nicht gedacht haben, boah, das ist jetzt aber echt krass. Ja, also Gott, von dir hätte ich sowas nicht erwartet. Also wenn du da bist und sagst, ne, gar kein Problem mit der Geschichte, nie gehabt, dann sehr gut, ich bewundere dich. Ich habe sehr an diese Geschichte geknabbert. Und heute möchte ich einfach an diese Geschichte so an eine Art und Weise herangehen, die man sonst vielleicht so nicht so kennt. Ich will nicht darüber sprechen, dass wir Gott alles zurückgeben müssen, was wir bekommen haben. Ich will nicht diesen Weg gehen, weil ich glaube, den Weg kann man nur dann gehen, wenn wir etwas verstehen an dieser Geschichte. Ich will einfach an dieser Geschichte das Herz des Vaters beleuchten. Und nicht nur eines Vaters, sondern ich werde hier von zwei Vätern sprechen über diese Geschichte. Und erstmal, wenn wir uns diese Geschichte anschauen, dann merken wir reden von Abraham. Ja, und Abraham, er ist mit Gott schon so unterschiedliche Wege gegangen. Ja, also ich würde sagen, dieses auf die Probe stellen, das hat er schon so oft hinter sich gehabt, aber das ist jetzt der Hammer. Das ist jetzt der Hammer. Und mich bewundert erstmal, dass Abraham einfach, wenn ich mit Gott diskutiert hier, ja, wir erleben ihn nicht, dass Abraham sagt, hey Gott, habe ich richtig gehört? Ist das wirklich das, was du vorhast? Ja, er hat schon, als er auf die Erfüllung des Versprechens eines Sohnes gewartet hat, da hat er schon mehr, ach, was kannst du mir schon Gott geben? Ja, wer will mein Erbe sein? Und hier, 30 Jahre später, er diskutiert nicht viel. Ja, er diskutiert nicht viel. Er packt seine Sachen und er macht sich einfach auf den Weg. Und ich dachte, wow, was ist da passiert? Ich möchte hier einfach eine Sache so beleuchten, auch so am Anfang. Wir schauen auf diese Geschichte so erstmal tausende Jahre später und zweitens aus ganz anderer Perspektive. Aus ganz anderer Perspektive, also Abraham, also ich weiß es nicht, ich bin oft im Flugzeug unterwegs, weil ich immer wieder in meine Heimat fahre und ich habe auch in Frankfurt studiert und mit vielen Menschen aus verschiedenen Ländern gesprochen, ja, und ich meine hier die Gegend und auch Frankfurt, da kann man wirklich viele Kulturen kennenlernen. Und es ist einfach so auffällig, wenn du mit Westeuropäern sprichst und du einfach erfahren möchtest, wer bist du eigentlich, ja, was macht dich aus, erzähl von dir, dann kommt immer, ja, ich studiere das und das oder ich bin Arzt, ja, ich bin Zahnarzt und ich bin seit 20 Jahren in der gleichen Praxis oder ich verkaufe, ja, und ich, oder wenn du studierst, ich habe vor, dies und jenes zu machen, ja, also wir merken, da ist sehr stark so der Fokus darauf, hey, was erreiche ich in meinem Leben, was Leistung so betrifft, ja, was, welche vielleicht Position habe ich dann auch im Geschäft. Wenn du aber mit Menschen sprichst, die so aus dem Orient kommen oder sogar schon Richtung aus dem Osten, ja, dann fragst du sie, ja, ach, wer bist du, woher kommst du, was machst du so? Dann erzählt sie dir dann, ach ja, weißt du was, ich fliege jetzt zu meinen Kindern, ja, und weißt du, da ist das erste Enkelin geboren und sie hat gerade ihre Zähne verloren und willst du hier die Fotos sehen? Und ich werte das jetzt nicht, ja, das ist keine Wertung, das ist einfach eine andere Art und Weise, eine andere Kultur. Und wir hier im Westen sind sehr stark von den Griechen, von dem Alexander den Großen, ja, griechisch geprägt, griechisch ist unseres Denken. Und wer hat die Olympischen Spiele erfunden? Das waren die Griechen, cool, ja. Also, es geht darum zu siegen, der Erste zu sein, ja, auf dem Podium zu stehen, den Siegeskranz zu bekommen. Das übernimmt dann später auch Paulus, ja, der dann auch schon leicht angehaucht ist von dieser Kultur, ja, dieses Lorbeerenkranz zu bekommen, ja. Und wer von euch Fußball gerne guckt und vor zwei Tagen den Sieg von Darmstadt gejubelt hat, ja, die Lilien haben gewonnen und sind in die Bundesliga aufgestiegen, ja, dann weißt du, sie mussten gewinnen, es geht nicht darum, weißt du, wenn die Zweiten geworden wären, wäre alles umsonst, ja. Bei den Weltmeisterschaften, keiner weiß, wer der Zweite war, oder? Man kennt immer nur den Sieger, ja. Das ist unsere Denkweise, ja. So sind wir geprägt, es ist in Ordnung so, ja. Aber Abraham war ganz anders geprägt, ja. So diese Kultur von Abraham und damals und heute auch noch stark, sie war sehr durch Beziehungen aufgebaut, durch Beziehungen geprägt. Also als Hebräer hat man sich, als Gläubige hat man sich wirklich definiert durch die Beziehung mit Gott. Die Kinder mit 5, die fangen an, wirklich das, also die Tora, also die ersten 5 Bücher Mose auswendig zu lernen, ja. Sie definieren sich durch die Beziehungen zu Menschen, aber auch durch die Beziehung zu Gott, und sie trafen und auch Entscheidungen in Bezug auf Gott, ja. Das wichtigste Gebet der Juden, der Hebräer, ist dieses Schma Israel, höre Israel. Ja, sie beten das so oft, jeden Tag beten sie das, genauso wie viele von uns kennen das Vater Unser. Ja, das ist so unser Gebet, so christliches Gebet, das fast jeder kennt, der irgendwie christlich angehaucht ist oder mal in der Kirche Religion besucht hat. Und sie beten eben dieses Gebet, Schma Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr alleine. Und du sollst den Herr, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und vergesst nicht den Gott, der euch aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat. Also sie definieren sich als in Bezug auf Gott. Gott ist mein Gott, unser Gott. Wir sind sein Volk. Ja, und wir sind befreit durch ihn. Ja, er hat uns schon aus Ägypten befreit. Ja, das ist ihre Identität sehr stark, und das war die Identität von Abraham. Und selbst Jesus im Neuen Testament sagt: Ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Was meint Jesus? Wer in mir bleibt, das bedeutet, wer in Beziehung zu mir bleibt, wer in Gemeinschaft mit mir bleibt. Ja, das war genauso, was Jesus auch gelebt hat. Aber hier kommt das so durch, dieses, hey, ich definiere mich, alles, was ich tue und alles, was Abraham tat, geschah eben aus dieser Beziehung und Gemeinschaft mit Gott. Und im griechischen Denken hinterfragen wir vieles, was auch gut ist, ja, Philosophie, ja. Man versucht irgendwie zu schauen, hey, es könnte vielleicht anders sein. Und eben in diesem hebräischen Denken, das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Und manchmal lesen wir also das Alte Testament und denken uns, wieso tun sie das eigentlich? Aber, und das sieht für uns als so ein blinder Gehorsam. Für sie war das aber ein Gehorsam, der auf Vertrauen aufgebaut hat, war. Ja? Da war die Grundlage, war ein tiefes Vertrauen. Und wenn wir Abraham anschauen, dann ist er die 25 Jahre, von denen wir lesen, aber davor hat er sicherlich auch mit Gott etwas erfahren. Er hat immer wieder erlebt. Ja? Gott sagt zu ihm, geh aus diesem Land, ja, aus Haran, in ein Land, das ich dir zeige. Juhu. Also, wo soll ich denn mein Flugticket kaufen? Ja? Was ist das Ziel? Ja? Wie soll ich mein Navi stellen? Was soll ich reinschreiben? Pustekuchen, nix. Geh einfach raus, nimm deine Familie. Damals hatte er noch keine Kinder, aber viele Leute, den Neffen Lot und viele Leute, die halt mit ihm zusammen so Angestellte, ja, und seine Frau. Und geh einfach. Und er hat das getan. Und er hat gemerkt, diese 25 Jahre lang, Gott war treu. Treu bedeutet, er hat ihn beschützt, er hat ihn versorgt, er hat ihm den Weg gezeigt. Er hat sich als ein guter Vater, guter Gott erwiesen. Ja? Dann betet er so lange für einen Sohn, für die Nachkommen, dann kriegt er den Sohn. Ja? Und dann seht ihr, wow, es war unmöglich. Also leiblich gesehen, medizinisch gesehen, unmöglich. In diesem Alter ein Kind zu bekommen, ein Wunder. Und er erlebt dieses Wunder. Und dann ist er noch Jahrzehnte, also einige Jahre älter und hat wahrscheinlich einiges noch mit Gott erlebt, sodass dieses Vertrauen, ja, dieses Fundament mitgewachsen ist. Ja, weißt du, mit jedem Erleben, das du mit Gott hast und mit jedem Atemzug und mit jeder Geduld, die du aufbringen sollst, ja, mit jedem Tag, den du aushältst und sagst, okay Gott, oh, ich habe keine Ahnung, aber ich vertraue dir, wächst auch in uns dieser Glaube, was auch als Vertrauen übersetzt werden kann, dass Gott zu seinem Wort steht. Und Abraham ist so weit. Und ich sage es einfach, Gott würde dir nie dich auf eine Probe stellen, wo er weiß, da hast du zu wenig noch mit mir erlebt, um sowas überhaupt anzupacken. Ja? Aber hier steht Abraham vor Gott und Gott vertraut ihm, dass Abraham ihm auch Vertrauen entgegenbringt. Ja? Und sagt, hey, würdest du deinen einzigen Sohn mir opfern? Und Abraham macht sich auf den Weg zum Berg Moria. Und dann lesen wir noch weiter ab Vers 4, 1. Mose 22, 4. Und am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Oh, das ist schon so, wo du denkst, oh, Schauder, ja. Also, wenn du so einen Horrorfilm machen möchtest, ja. Und Abraham hat alles, was er braucht für dieses Opfer, ja. Dann legt er noch das Holz für Brandopfer auf Isaak und sagt, trag das Holz. Und dann geht er hoch. Und dann sagt er Folgendes zu seinen Knechten. Bleibt hier, wartet hier aber auf uns. Wir wollen zu euch zurückkehren. Wow. Er sagt nicht, wartet hier auf mich. Er weiß eigentlich, was geplant ist. Aber er sagt nicht, wartet hier auf mich. Nicht wartet hier auf mich, sondern wartet hier auf uns. Wir werden zurückkehren. Was ist da in ihm vorgefallen? Ich glaube, da war so innerlich schon so ein Kampf. Ja? Einerseits, ja, Gott, ich will gehorsam sein, ich vertraue dir, ich tue das, was du sagst. Aber andererseits dieses, das ist echt hart jetzt. Ja? Das ist jetzt eine Hammersache. Das ist jetzt nicht so ohne. Und dann wieder dieses, oh Gott, ich vertraue, du hast doch gesagt, dass meine Nachkommen von Isaak kommen. Irgendwann hat Gott tatsächlich gesagt, deine Nachkommen werden von Isaak abstammen. Isaak war zu diesem Zeit noch nicht verheiratet, hatte keine Kinder. Und dieses eine, was in uns ganz natürlich so hochkommt und wo wir denken, das kann doch nicht wahr sein jetzt. Und dieses andere, wo Gott, du hast gesprochen, ich vertraue dir, ich tue da, ich habe das, ich habe oft erlebt, dass du gut bist, ich verstehe es nicht, aber ich tue es. Und dann lesen wir weiter. Und ich glaube, dass daraus entsteht auch dieses, wie kommen zurück? Ja? Bleibt ihr hier, aber wie kommen zurück? Da ist irgendetwas schon vielleicht im Geist von Abraham, das vorausschaut, dass Gott einen Plan hat. Und dann, wenn wir ins Neue Testament reinspringen würden, ins Hebräer 11, 18, da lesen wir Folgendes über Abraham. Durch den Glauben war Abraham bereit. Glauben kann man hier als auch Vertrauen übersetzen. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaak sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Wow, merkt ihr? Da ist so ein tiefes Vertrauen und Glauben an die Güte Gottes, an sein Wort, dass er hat sich gedacht, ich tue das, was Gott will. Aber ich glaube sogar, dass wenn das so passieren sollte, Gott ist in der Lage, meinen Sohn wieder zum Leben zu erwecken. Ja? Er hat tatsächlich geglaubt, Isaak wird weiterleben. Gott wird es irgendwie richten. Und dann noch als so Bestätigung von dem, was da so in Abraham vorgegangen ist, wenn wir dann weiter zurück in Mose sind, ich glaube, das haben wir jetzt nicht mehr, aber wenn wir dann weiter lesen würden, die Geschichte von Abraham und Isaak, dann gehen sie auf den Berg, Isaak hier das Holz auf seiner Schulter und dann fragt Isaak, und zur damaligen Zeit, er war kein kleiner Junge. Er musste schon so ein junger Erwachsener sein, 20, sogar 30. Manche sagen, er war sogar 30 schon. Ja? Und er fragt dann Abraham, ja, wir haben Holz, wir haben das Feuer, ja, für das Brandopfer. Also er war nicht so ein Säugling, der keine Ahnung hatte, was vor sich geht. Ja? Aber wo ist das Lamm für das Opfer, fragt er den Vater. Und Abraham antwortet, Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Und dieses Gott wird sorgen, das ist dieses Yahweh Jireh. Da steht dieses Yahweh Jireh. Gott sieht, Gott versorgt. Da stehen diese Worte. Gott wird schon versorgen. Also ich glaube, manchmal gehen wir, wenn du so länger mit Gott unterwegs bist, dann merkst du einerseits, siehst du so das Natürliche, was geschieht und du denkst, das ist Wahnsinn, das kann eigentlich alles nicht klappen und trotzdem so in deinem Inneren, besonders wenn du so ins Gebet gehst, ich erlebe das oft, besonders wenn ich mich so zurückziehe und Zeit mit Gott verbringe, dann merke ich, da ist dann ein anderer Teil in mir, der so viel Vertrauen hat und so viel Glauben und so viel Hoffnung, dass Gott da einfach einen Weg hat. Ja? Und das kommt hier so bei Abraham vor. Also Gott wird für ein Lamm, für ein Opferlamm schon sorgen. Mach dir keine Gedanken. Ja. Gott wird schon für ein Opferlamm sorgen. Und weißt du, wenn du dich so ein bisschen mit Menschen unterhältst, über die Bibel, über Gott, dann oft kommt diese Meinung, ja, es gibt den Gott des Alten Testaments und der Böse, ja, der, ja, hier, und es gibt so auf der anderen Seite den Gott des Neuen Testaments, das ist der liebe Gott und so weiter. Aber weißt du, was ich glaube? Es ist einfach eine ganz andere Offenbarung. Also Gott zeigt sich einfach im Neuen Testament noch von einer anderen Seite. Aber wenn du einen gläubigen Juden fragen würdest, was er von Gott hält, dann würde er einfach positiv von ihm sprechen. Er würde eben von Gott so reden, wie Gott so im Alten Testament genannt wird, so mit seinen Namen, Jahwe Jireh. Gott ist der, der sieht, der versorgt, ja. Gott, sie werden sagen, Gott ist unser Herr, Fels, Gott ist unser Arzt, Gott ist unser Hirte, Gott ist unser Tüpfer, also derjenige, der uns formt, der uns erschaffen hat, ja. Sie nennen ihn El Shaddai, also Gott ist der Allmächtige, der alles in seiner Hand hält, der Souveräne, aber sie nennen ihn auch Eli, also mein Gott. Also mein, wo diese Beziehung eben zum Vorschein kommt, mein Gott, ein Gott, zu dem ich gehöre. Das ist das Denken, das hebräische Denken, was den Gott, der sich auch im Alten Testament uns zeigt, einfach beschreibt. Ganz anders als wir, die wir so von außen mit ganz anderen Denken hineinschauen. Und weißt du was, in dieser Geschichte, die so herzzerreißend ist, zeigt Gott sich von einer anderen Seite. Diese Geschichte ist besonders. Deswegen, ich würde nicht immer so daran messen, oh ja, bin ich jetzt bereit für Gott zu opfern und wie viel kann man machen. Aber diese Geschichte, das kommt nie wieder, das kam nie vorher in der Bibel in dieser Art und kam nie wieder danach. Weil hier passiert etwas Prophetisches, etwas, wo Gott seinem Abraham sein eigenes Herz offenbart. Weißt du, das, was Abraham erlebt, als er hört, opfere deinen einzigen Sohn, das, was er durchmacht, als er auf den Berg geht, das, was er erlebt, als Isaak ihn fragt, wir haben das Holz, wir haben das Feuer, aber wo ist das Opferlamm? Dieses Schmerz, das offenbart Gott Abraham, was er irgendwann 2000 Jahre später selbst spüren wird, als sein einziger Sohn sich ganz hingegeben hat. Aus Liebe. Und hier in dieser Geschichte von Abraham wissen wir, dass Abraham das Opfer nicht vollzogen hat, denn da war ein anderes Tier, was er genommen hat. Aber Gott zeigt hier prophetisch etwas, was 2000 Jahre später passieren wird. Und da sind auch so viele Parallelen. Das ist eben dieses Holz, was Isaak selbst trägt. 2000 Jahre später wird Jesus diesen Holzbalken auf einen anderen Berg hochtragen, auf Golgatha. Ja? Und Isaak, er war so um 30, vielleicht 20, wissen wir nicht. Und wenn wir die Geschichte von Abraham und Isaak lesen, da heißt es, dass Abraham legte seinen Sohn auf das Altar, auf den Altar und hat seine Hände gebunden. Ich meine, Isaak war 20, 30 Jahre, ja, alt. Abraham war ein alter, älterer Herr mit über 100. Aber er ist bereit, es auf sich zu nehmen. Er kämpft nicht, er läuft nicht weg. Er ist dem Vater, seinem Vater Abraham, gehorsam. Und irgendwann ist Jesus im Garten äh, Gethsemane, im Garten Gethsemane, ja, und er weiß, was auf ihn zukommt. Und er könnte einen Rückzieher machen. Und er betet sogar, Vater, wenn dein Wille ist, dann lass doch dieses Kelch an mir vorbeigehen. Ja, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Genauso wie Isaak fügt er sich dem, was auf ihn zukommt. Er fügt sich dem, weil da einfach ein höheres Ziel ist. Weil da einfach Gott eben sich ein anderes Opferlamm ausgesucht hat. Wir haben heute gesungen, ja, mutig komme ich vor dein Thron, freigesprochen durch den Sohn. Weißt du, wenn wir das heute so singen, wenn wir sagen dürfen, ich komme zum Vater und ich darf ihn Abba Vater nennen, also Abba, Papa, Vati, das geschieht nur dadurch, dass Jesus einfach diesen Weg, dieses Opferlamm geworden ist. Damals hat man einfach so Tieropfer gebracht, um Versöhnung, um Vergebung zu empfangen und von Gott angenommen zu sein. Ja, das war notwendig. Und Gott hat seinen einzigen Sohn gegeben und auf den Altar gelegt. Ja, damit für alle Zeit wir kein Opfer mehr bringen müssen, wenn wir zum Vater kommen wollen. Sondern damit wir einfach alles, was uns belastet, alles, was Fehler in unserem Leben sind, alles, was uns von Gott trennt, damit wir einfach auf dieses eine Lamm, auf Jesus werfen können und damit er einfach für uns dieses Opfer bringt. Und wir sagen dürfen, ich habe Zugang zu Gott, ich habe das neue Leben von Gott empfangen. Weißt du, zur damaligen Zeit, eben als Abraham dieses Erlebnis hatte, damals schon Gott, der Gott von Israel, und er hat sogar später es verboten, Menschenopfer zu bringen. Das war überhaupt nicht so sein Gedanke. Und man muss verstehen, die Religionen zur damaligen Zeit, die anderen Religionen in der Gegend, ja, das ist etwas, wo wir merken, das übersteigt überhaupt unsere Vorstellung. Sie haben Menschenopfer gebracht, sie haben Kinder geopfert, um Gottheiten zu gefallen, und Gott hat gesagt, nein, das dürft ihr nie machen. Ja, also das ist nicht etwas, wo Gott sagt, ja, solches Opfer muss ich ja bringen, sondern das war etwas, wo Gott sein Herz offenbart, sein Herz des Vaters. Darf ich schon die Band nach vorne bitten? Das Herz des Vaters. Und sogar Jesus sagt später im Johannesevangelium, euer Vater Abraham freute sich auf mein Kommen, er sah es voraus. Und war froh. Er sah es voraus und war froh. Ich möchte dich einfach so ermutigen, einfach auch diese Geschichte aus einem anderen Blickwinkel zu lesen. Einfach aus dieser Beziehung heraus zu Gott. Und vielleicht stehst du auch so auf, so in Situationen, so auf dem Weg bist du und du merkst, dass da Situationen sind, die so hammermäßig sind, ja, wo du vielleicht so hammermäßig auch Gott vertrauen musst, wo du einfach weißt, du musst dich auf Gott ganz verlassen und du denkst ja, irgendwie menschlich gesehen ist das für mich schwierig, aber ich möchte dir einfach vertrauen. Und weißt du, es ist schwierig zu vertrauen, wenn wir Gott von dieser Seite auch nicht kennen. Und ich glaube, Gott möchte heute dir zeigen, dass er ein Vater ist, ein guter Vater ist. Ein Vater, der wirklich Interesse an dir hat und ein Vater, der dich sieht. Der dich sieht, ein Vater, der versorgt in jeder Hinsicht. Und vielleicht hattest du einen Vater, der nie in dein Schlafzimmer gekommen ist, um dir gute Nacht zu sagen. Um dir einen guten Nachtkuss zu geben. Vielleicht war das so ein kalter Vater. Und ich habe das Gefühl, dass heute Gott einfach neu kommen möchte in dein Leben und sagen möchte, aber ich bin ein guter Vater. Ich komme auch da hinein, in diesen Bereich deines Lebens. Ich komme, um dir gute Nacht zu sagen Und weißt du, ich werde dann nicht weggehen und dich alleine lassen mit dem, was dich so betrifft, mit dem, was du zu tragen hast, mit dem, was du zu entscheiden hast, sondern ich werde auch da sein. Ja? Also im Alten Testament heißt es von Gott, dass er nicht schläft und nicht schlummert. Ja? Das ist nicht einer, der plötzlich eingeschlafen ist und nicht mehr sieht, was in deinem Leben los ist. Ja? Und du ganz alleine plötzlich da bist. Er sieht dich. Er will kommen, auch in dein Schlafzimmer, in deine Bereiche, wo du dich alleine fühlst, wo du dich vielleicht immer alleine gefühlt hast, wo es dir vielleicht an Lob gefehlt hat, eben an so Motivation seitens des Vaters. Er möchte heute kommen und dir sagen, hey, meine Tochter, mein Sohn, hey, meine Tochter, mein Sohn, ich bin dein Papa. Komm doch einfach in meine Arme heute. Einfach so, komm in meine Arme und schau, dass ich Versorger bin und sehe, dass ich mehr für dich habe, als vielleicht du das so natürlich sehen kannst. Möchtest du vielleicht aufstehen, wenn du kannst? Nur wenn du kannst natürlich sitzen bleiben. Ich möchte gerne für dich beten. Ich möchte erst mal beten, dass du, Heiliger Geist, kommst und dass du wirklich unser Herz öffnest, dass wir neu wirklich diese Liebe des Vaters erfahren. Du hast schon bei der Geschichte mit Isaak gezeigt, was dich alles gekostet hat, um deine bedingungslose Liebe zu uns zu zeigen und wahr werden zu lassen. Du hast einfach gezeigt, was auch für dich, was das für dich bedeutet hat, aber du bist nicht zurückgeschreckt. Auch danke, Jesus, dass du nicht zurückgeschreckt bist, dass du durch den Garten, dass du den Weg bis zu Golgatha gegangen bist, weil du jeden Einzelnen gesehen hast. Weil deine Liebe so viel stärker, so viel größer ist. Und ich möchte einfach beten, wenn du da bist und dass du, wenn du noch nie so die Liebe des Vaters erfahren hast in deinem Leben, die Liebe des himmlischen Vaters, dann öffne einfach dein Herz und sag, komm, lieber Vater, komm, lieber Papa, in mein Leben. Egal wie alt du bist, ach ja, spielt der Alter keine Rolle. Komm und offenbare neu deine Liebe zu mir. Offenbare sie neu. Zeige sie mir neu. Danke, dass du Jahweh Jireh bist, dass du der bist, der sieht, der versorgt. Ich möchte einfach da beten, wo wirklich finanzielle Versorgung notwendig ist, dass du hineinkommst und Wunder tust, in finanzieller Art. Danke dafür. Ich bete, Vater, dass du da, wo wirklich Krankheit da ist und eine Versorgung, die Heilung heißt und Wunder heißt, nötig ist, da bete ich, dass du hineinkommst und dass du wirkst. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, Heiliger Geist. Vielleicht magst du einfach so als Zeichen, dass du von Gott empfangen möchtest, so die Hände zu ihm ausstrecken. Und einfach sagen, hier bin ich. Ich brauche dich. Ich brauche neue Berührung. Ich will nicht nur laufen, um den Sieg zu empfangen, sondern ich will einfach unterwegs immer erfahren, dass du Versorger bist, dass du liebst, dass du erfüllst, dass du neues Leben schenkst, dass du neue Kraft schenkst. Danke, Jesus, dass du ganz speziell, so du hast eine, ja, ich habe das so auf dem Herzen, du hast so eine ganz spezielle Sache, wo du Versorgung brauchst. Vielleicht ist das eine wirklich, ich habe das Gefühl, es geht um Geld, vielleicht geht das um eine Summe, um finanziell, was du jetzt brauchst. Und ich möchte einfach beten, dass du es freisetzt, dass du freisetzt. Denn das ganze Gold gehört dir, das ganze Geld gehört dir. Und ich bete da, wo so ein Mangel an Liebe, an Zuneigung, an Annahme, oh, ich bete, dass du, Heiliger Geist, jetzt kommst und einfach zeigst, wie viel du für uns hast. Denn du hast deinen einzigen Sohn gegeben für uns. Wirst du mit ihm uns auch nicht alles andere geben? Das willst du tun. Das willst du tun. Wir bleiben einfach so vor Gott und ich möchte dich einfach beten, dass du so ganz vielleicht mit deinen Worten Gott einlädst und sagst, komm, Heiliger Geist, komm, Vater, in mein Leben. Komm in diese Situation. Komm in diese Beziehung. Komm in diesen Mangel, den ich so verspüre in meinem Leben. Da, wo die Zahlen rot sind auf meinem Bankkonto, ich lege dir das auch hin.